Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Leitmedium im Jahr 2016. Seit Wochen wird gestritten in Deutschland über Denkverbote, freiwillige Selbstzensur und die angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. Darüber, was wir sagen dürfen und was wir warum nicht sagen sollten, sprechen wir heute mit dem Linguisten Anatol Stefanovic. Hallo Herr Stefanovic, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, ich freue mich.
Hallo.
Bevor wir ins Gespräch gehen, stellen wir Sie kurz vor.
Anatol Stefanovic ist Sprachwissenschaftler und Professor am Institut für Englische Philologie an der Freien Universität Berlin. In seiner Forschung befasst er sich zunächst überwiegend mit formalen Aspekten der Sprache, nämlich mit der Grammatik und der Entstehung von Sprachbildern. 2007 gründete er seinen ersten Blog, in dem er sprachwissenschaftliche Themen für Nichtwissenschaftler verständlich aufbereitete. Seit 2010 schreibt er auf dem Nachfolgeblog Sprachlog. Sein Interesse gilt aber unter anderem dem politischen Gebrauch und Missbrauch von Sprache. Darüber wollen wir heute mit ihm reden. Herzlich willkommen bei Leitmedium, Anatol Stefanovic.
Herr Stefanovic, momentan wird viel diskutiert. Viele Sachen werden in einen Topf geworfen und da wird kräftig umgerührt. Da geht es um die angeblich systemische Gleichmacherei, um Denkverbote, Einschränkungen von Meinungsäußerung, von freier Rede. Andererseits um die Notwendigkeit, auch Sachverhalte vielleicht etwas zurückhaltend zu beschreiben. Vielleicht zur Einordnung, was ist unter Political Correctness zu verstehen?
Naja, im Prinzip handelt es sich dabei ja um einen Kampfbegriff derjenigen, die etwas gegen eine bestimmte Art von Sprache haben, gegen eine bestimmte Art von Symbolik allgemein. Es ist ja auch nicht immer nur Sprache, um die es dann geht. Und es soll quasi durch diesen Begriff auf ironische Weise dargestellt werden, dass dort eine bestimmte Parteilinie, könnte man fast sagen, aber eine sehr starke politische Linie gefahren wird, von der niemand abweichen soll. Also das ist ja das, was in dem Begriff Political Correctness oder politische Korrektheit eigentlich drinsteckt. Der Begriff wird ja kaum verwendet im positiven Sinne. Also es gibt jetzt immer wieder mal Leute, die sagen, ja gut, was ist denn daran falsch, politisch korrekt zu sein? Ist doch eigentlich gut, politisch ist doch gut und korrekt ist doch gut. Also die das für sich selber annehmen. Die Frage ist dann immer, was die beiden Seiten eigentlich meinen und ob das, was die Gegner vorwerfen, auch das ist, was diejenigen, die bestimmte Sprachmuster pflegen, damit eigentlich wollen oder erreichen wollen. Also ich habe das Gefühl, diejenigen, die das kritisieren, die meinen damit häufig antisexistische Sprache oder antirassistische Sprache und machen sich auf so eine gewisse Weise darüber lustig, indem sie nämlich sagen, das ist alles gar nicht sexistisch, was dort kritisiert wird, das ist alles gar nicht rassistisch, das ist ganz normal, das haben wir schon immer so gesagt, früher hat das auch niemanden gestört und jeder, der jetzt Theater da macht wegen einem bestimmten Wort oder einer bestimmten Formulierung, dem geht es eigentlich darum, die Deutungshoheit über Dinge zu erhalten oder die Bandbreite sozusagen der öffentlich akzeptablen Meinung auf irgendeine Weise einzuschränken. Deshalb ist, glaube ich, auch diese Unschärfe häufig, wenn es dann eben in den Bereich der Meinungsfreiheit geht. Also mit Political Correctness wird von diesen kritikübenden Menschen häufig dann auch gleich eben verbunden, dass dort nicht nur sprachliche Formen oder symbolische Formen reguliert werden sollen, sondern es wird auch immer gleich suggeriert, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr sagen dürfen soll. Diejenigen, die diese Sprachmuster oder auch diese symbolischen Muster pflegen, das sind eigentlich nur Leute, die hinterfragen die Gewordenheit der Sprache. Ja, unsere Sprache ist ja nicht gestern entstanden. Selbst wenn unsere Gesellschaft heute komplett diskriminierungsfrei wäre, was sie natürlich nicht ist, aber selbst wenn sie es wäre, würde die deutsche Sprache nicht von heute auf morgen sich all ihrer über viele Jahrhunderte angesammelten Symbolik, die sowohl im Wortschatz als auch in der Grammatik Niederschlag gefunden hat, befreien und ebenso kulturelle, also visuelle Darstellungen, die verschwinden auch nicht von heute auf morgen oder verlieren auch ihre diskriminierende Wirkung nicht von heute auf morgen.
Mhm. Nur ist es ja erstmal nichts Schlechtes, auf andere Rücksicht zu nehmen und sich Gedanken darüber zu machen, ob man mit Sprache jemanden vielleicht verletzt. In der Regel sind es ja Minderheiten, die dann dadurch verletzt werden könnten. Gibt es denn Beispiele oder sehen Sie Ansätze von Political Correctness, die einfach auch überdreht ist, zu empfindlich ist?
Also man muss ja erstmal unterscheiden zwischen der individuellen Beleidigung. Und da ist irgendwo klar, da würden ja auch erstmal, denke ich, die meisten zustimmen, dass das zu vermeiden ist. Man soll Leute möglichst nicht beleidigen, außer man hat das wirklich vor, man hat sich entschieden aus irgendeinem Grund, diese Person mag ich nicht oder die muss in die Schranken gewiesen werden und das mache ich jetzt durch eine Beleidigung. Aber das ist ja so auf gesellschaftlicher oder auch persönlicher, interaktionaler Ebene eine relativ krasse Handlung, die man, die auch Kritiker der Political Correctness von sich ja sagen würden, dass sie das nicht tun wollen. Mhm. Also das ist die persönliche Beleidigung. Bei der Political Correctness geht es eigentlich meistens darum, Menschen nicht als Mitglieder von, also entweder ganze Bevölkerungsgruppen nicht auf eine herabwürdigende Weise sprachlich darzustellen oder einzelne Menschen als Teil einer solchen Bevölkerungsgruppe. Das heißt, da geht es nicht so sehr um die persönliche Beleidigung, sondern da geht es darum, dass Ungleichheiten zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Bevölkerung in der Sprache fest verankert sind und quasi mit jeder Verwendung diese Ungleichheit auf der symbolischen Ebene fortgeschrieben wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man welche dieser beiden Lesarten kann man überhaupt übertreiben? Also kann man zu rücksichtsvoll sein auf der individuellen Ebene? Mhm. Ich würde sagen, eigentlich erstmal nicht. Beleidigung ist nichts Gutes und deshalb sollte man es vermeiden. Und wie kann man etwas überdreht vermeiden? Natürlich kann man in die Gefahr geraten, dass man übervorsichtig wird oder das Gefühl hat, übervorsichtig zu werden, weil persönliche Beleidigungen eben eine sehr persönliche Sache sind. Mhm. Und da ist, glaube ich, einer der Punkte, wo manchmal eine tatsächlich interessante, legitime Debatte geführt werden könnte. Denn die Frage ist häufig, wer entscheidet eigentlich, was beleidigend ist auf der individuellen Ebene? Da kann man immer nur sagen, naja, derjenige, der sich beleidigt fühlt. Aber ich kann mich ja durch alles Mögliche beleidigt fühlen. Das heißt, wenn ich wirklich die Idee vertreten würde, dass jedes Individuum das Recht hat, nicht beleidigt zu werden durch alles, was irgendjemand sagt, dann würde wahrscheinlich am Ende relativ wenig übrig bleiben, was man überhaupt noch sagen könnte. Mhm. Deshalb muss man, denke ich, immer gucken, dass es vorrangig zumindest, so richtig das ist, individuelle Beleidigungen zu vermeiden, dass es vorrangig darum geht, Beleidigungen ganzer Gruppen zu vermeiden. Ja. Und da ist man dann auch nicht so stark darauf angewiesen, was ein einzelnes Individuum als beleidigend empfindet, sondern da kann man sich normalerweise ansehen, gibt es so eine Art Mehrheitsmeinung in der betroffenen Gruppe darüber, welche sprachlichen Muster akzeptabel sind und welche nicht. Das ist nicht immer kristallklar. Es gibt aber auch viele Fälle, da ist es eigentlich klar, da sagt jedes Mitglied der potenziell auf eine bestimmte Art und Weise bezeichneten Gruppe, das ist eine herabwürdigende Bezeichnung. Und da kann ich dann als Nichtmitglied dieser Gruppe, also als Teil der Mehrheitsgesellschaft, wenn ich auf dieser bestimmten Dimension, um die es dann geht, zur Mehrheitsgesellschaft gehöre, da kann ich dann auch nicht sagen, das ist aber übertrieben, denn ich kann es im Prinzip gar nicht nachvollziehen. Ich bin ja kein Teil dieser Gruppe und kann deshalb auch nicht wissen, wie verletzend bestimmte Ausdrücke, bestimmte Wörter sind es dann ja häufig, wirken. Natürlich kann man alles übertreiben. Also es gibt wohl nichts, man kann sich wohl keine menschliche Aktivität vorstellen, die man nicht auch irgendwie übertreiben könnte. Es gibt sicher einzelne Stimmen, auch im Bereich, unter denen, die für Political Correctness oder für eine diskriminierungsfreie Sprache eintreten, die in gewisser Weise übertreiben, in dem Sinne, nicht, dass das inhaltlich falsch ist, was sie fordern, sondern dass eventuell die Intensität, mit der das eingefordert wird, so extrem ist, dass Kommunikation quasi unmöglich wird, mhm. weil so eine gewisse Angst besteht, überhaupt mit allem, was man sagt, möglicherweise was Falsches zu sagen.
Mhm. Genau, ich wollte gerne auf ein Beispiel eingehen, vielleicht bevor wir über die sprechen, wo der Kampf zu intensiv wird. Welche Gruppe gibt es denn, wo Sensibilität oder Political Correctness in der Sprache wirklich geholfen hat.
Ja, das ist die Frage, was man mit helfen meint. Das ist eine weitere interessante Dimension. Also die Kritiker der gerechten Sprache oder der diskriminierungsfreien Sprache, die behaupten oft erstmal, dass durch diskriminierungsfreie Sprache sich ja gar nichts ändern würde. Also sie sagen, ja, ihr glaubt doch nicht wirklich, wenn wir aufhören, diese Wörter zu benutzen, dass dann die Diskriminierung aufhört. Das ist, glaube ich, da steckt eine Wahrheit drin, aber da steckt auch eine Falschheit drin. Zum einen ist das Sprechen selber eine soziale Handlung. Also extrem viele Prozesse, extrem viele Dinge, in die wir den ganzen Tag involviert sind, die werden zum großen Teil, manchmal sogar fast ausschließlich über Sprache abgehandelt. Mhm. Das heißt, da gibt es in dem Sinne keine objektive Wirklichkeit, die irgendwo hinter der Sprache existiert, sondern die Sprache selber schafft die Wirklichkeit. Also jede soziale Beziehung wird dadurch geschaffen, wie zwei Menschen miteinander umgehen, wie die miteinander reden. Respekt, zwischenmenschlicher Respekt, der existiert nicht objektiv, der existiert nur durch das, was ich tue, und zu dem, was ich tue, gehört eben auch das, was ich sage. Das heißt, an der Stelle, bei all diesen Dingen, bei all dem, was den alltäglichen Umgang miteinander betrifft, da ist das Verwenden von diskriminierungsfreier Sprache bereits der Effekt, der erzielt werden soll. Also da ist es nicht so, dass wir diskriminierungsfrei sprechen, um irgendetwas anderes zu erreichen, sondern wir sprechen diskriminierungsfrei, um nicht zu diskriminieren. Denn Diskriminierung läuft eben zu einem großen Teil über Sprache und andere symbolische Systeme. Das, was natürlich stimmt, ist, dass wenn ich anfange, jetzt zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, dass dadurch nicht automatisch die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen verschwindet. Wenn Sprache einen derartig direkten Effekt auf die Wirklichkeit ausüben könnte, das wäre ja einerseits sehr praktisch, dann könnte man diese Gehaltslücke eben ganz schnell beseitigen. Andererseits wäre das ja das wäre so eine quasi Orwellsche Vorstellung. Man könnte ja diese Macht der Sprache dann genauso für böse Dinge verwenden. Natürlich kann ich soziale Missstände, die institutionell verankert sind, die rechtlich verankert, die in Gesetzen verankert sind, die in gesellschaftlichen Traditionen verankert sind, nicht abstellen, indem ich die Sprache verändere. Ich kann an der Stelle höchstens die Sprache verwenden, um auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen, auf bestimmte Ungleichheiten aufmerksam zu machen, an die wir so gewöhnt sind, dass wir sie im Alltag kaum noch wahrnehmen.
Trotzdem nochmal aufgreifend die Frage für ein Beispiel, wo es sinnvoll war, wo es vielleicht auch gesellschaftlichen Impuls ausgelöst hat, politisch korrekte Begriffe zu nutzen.
Also ich würde sagen, ein Bereich, in dem das ganz offensichtlich ist, und das sieht man vor allen Dingen dann immer, wenn sich wieder Kontroversen an den ewig gleichen Wörtern entfachen, ist der Bereich der rassistischen Sprache, bei der man sicher nicht sagen kann, dass wir da schon am Ende sind und die komplett abgebaut haben, aber die Sprache, die wir heute sprechen, das, was heute akzeptabel ist in der Öffentlichkeit, in Zeitungen, in Büchern, in politischen Reden, das ist also ein unglaublicher Fortschritt, selbst gegenüber den 50er Jahren. Also einfach dass es heute selbstverständlich ist, dass Bevölkerungsgruppen nicht mit herabwürdigenden Begriffen belegt werden. Mhm. Weil natürlich, da darf man auch keine einfache Vorstellung von Ursache und Wirkung anlegen, dass wenn ich natürlich die ganze Zeit auf eine despektierliche Weise über eine Bevölkerungsgruppe rede, dann brauche ich mir nicht einzureden, dass das keinen Einfluss auf mein Denken hätte. Natürlich fange ich dann über diese Gruppe in einer herabwürdigen Weise zu denken. Und ebenso ist klar, wenn ich damit aufhöre, wenn ich anfange, eine sagen wir mal, auf humanistischen Werten oder auf Menschenwürde oder sowas beruhenden Sprache zu verwenden, dann werde ich auch diese Gruppe nicht mehr als unter mir stehend wahrnehmen. Mhm. Insofern würde ich sagen, da sind sicher viele Fortschritte erzielt worden. Das zeigt sich zum Teil vielleicht auch daran, dass ja leider zurzeit im öffentlichen Diskurs so am rechten Rand des politischen Spektrums, sowohl auf der noch demokratischen Seite dieses rechten Randes als auch außerhalb der demokratischen Parteien, also Sprache zurückkommt, von der man vielleicht eigentlich schon gedacht hätte, dass wir sie überwunden hätten. Aber die Tatsache, dass das doch relativ schockierend wirkt, und für eine gewisse Empörung sorgt, die zeigt eben doch auch schon, dass es eben einfach nicht mehr normal ist. Und deshalb würde ich sagen, da ist ein Fortschritt erzielt worden. Dinge, also so der beiläufige Rassismus, der in den 50er Jahren überhaupt nicht weiter aufgefallen wäre, der fällt heute eben auf. Ja. Und der führt dazu, dass Leute sich für diesen Rassismus rechtfertigen müssen. Der führt dazu, dass das diskutiert wird. Manchmal etwas frustrierend, weil man das Gefühl gerne hätte, dass das gar nicht mehr nötig wäre. Aber die Tatsache, dass tatsächlich jedes Mal darüber diskutiert wird und es nicht einfach so hingenommen wird, dass selbst diejenigen, die das für überzogen halten, immer wieder in die Position kommen, diese rassistische Sprache dann verteidigen zu müssen, wenigstens. Das ist ein eindeutiger Fortschritt.
Vor dem Hintergrund ist auch lange diskutiert worden, wie man beispielsweise mit Kinderbüchern verfährt, ja, mit neuen Auflagen, mit Ähnlichem. Ob man die entsprechenden Begriffe abändern soll in neuen Auflagen, wie Eltern damit umgehen sollen oder ob nicht die Eltern das vorlesen sollen, auch heutzutage noch, wie es da steht und vielleicht den Kontext den Kindern, sofern sie alt genug sind, das auch zu verstehen, erklären, in welchem zeitlichen Kontext das war. Wie stehen Sie dazu?
Es gibt im Prinzip zwei Fragen, die man sich stellen muss bei so einem Kinderbuch. Die erste Frage ist, lohnt sich das überhaupt, an der Sprache irgendwas zu machen? Ist das Kinderbuch selber nicht eventuell durch die zeitliche Tiefe und durch die Veränderungen, die in der Gesellschaft stattgefunden haben, so aus der Zeit gefallen, dass es eigentlich nicht mehr zu retten ist? Ein gutes Beispiel dafür sind die Pippi Langstrumpf-Bücher. Die sind seit 2009 endlich nach vielen, vielen Jahren sehr frustrierender Kämpfe in einer sprachlich überarbeiteten Auflage erschienen. Ich habe mir die da durchgelesen und war im Prinzip schockiert, weil mir dann klar geworden ist, dass die Sprache fast noch das geringste Problem war, dass eigentlich das, was dort auf der erzählerischen Ebene stattfindet, so unfassbar rassistisch ist. Also diese Idee von einem weißen, schwedischen Trunkenbold, der da sozusagen besoffen ins Meer fällt und an irgendeiner Insel angespült wird in der Südsee und aus irgendeinem Grund wohnen dort dunkelhäutige Menschen. Also ist überhaupt nicht klar, was die Südsee dann überhaupt sein soll. Vielleicht hat Astrid Lindgren da an die Karibik gedacht oder sowas und die machen den dann zum König und werden dargestellt durchgängig als kindliche, naive, irgendwo sehr, sehr einfach gestrickte Gemüter. Durchaus auch mit positiven Eigenschaften, also aber positiven Eigenschaften, die leider auch zu gewissen rassistischen Stereotypen gehören. Also sie sind sehr lebensfroh und abenteuerlustig und sowas, ja. Und da ist im Prinzip völlig egal, wie man die nennt oder ob man da bestimmte Wörter vermeidet. Diese Geschichten, die stammen halt aus den 1940ern. Da war das eben ganz selbstverständlicher Rassismus. Da war eine ganz selbstverständliche Vorstellung, dass dunkelhäutige Menschen irgendwo, also selbst Leute, die geglaubt haben, dass sie vielleicht gleich viel wert sind, haben nicht geglaubt, dass sie tatsächlich gleich sind. Diese Art von Rassismus, die kriegt man nicht weg, indem man die Sprache verändert. Und deshalb würde ich da dafür plädieren, dass man sich endlich mal verabschiedet von diesen Büchern, dass man nicht eine Generation nach der anderen mit diesen Büchern auf diese Denkmuster wieder einschwört. Ich muss allerdings auch sagen, die unbearbeitete Fassung, die ist schon noch katastrophaler. Also da wird eben neben diesen Denkmustern auch noch eine rassistische Sprache als völlig selbstverständlich eingeführt. Und ich habe öfter Eltern gehört, die sagen, ja, es muss doch mir überlassen sein, was ich meinen Kindern vorlese und ich kann das denen erklären. Ich bezweifle das ganz ehrlich. Ich denke auch, dass es ihnen überlassen sein sollte. Also es hat ja keiner gesagt, dass diese bereits auf dem Markt befindlichen Auflagen eingezogen werden oder eingestampft werden sollen. Also letztendlich ist es Eltern auch überlassen, ihren Kindern Kinderbücher aus der Nazi-Zeit vorzulesen. Da gibt es kein Gesetz dagegen. Also trotzdem denke ich, dass man das gesellschaftlich kritisieren darf. Bei anderen Werken ist es ist die Aufregung fast noch lächerlicher. Ein anderes berühmtes Beispiel war ja Ottfried Preußlers, Die kleine Hexe. Da gibt es eine Szene, da werden drei Kinder beschrieben, die Faschingskostüme tragen. Und da werden dann auch rassistische, stereotypisierende Ausdrücke verwendet, um diese Kostüme zu beschreiben. Das tut dem Buch gar nichts an, das an der Stelle einfach zu ändern. Das spielt überhaupt keine Rolle für die Geschichte. Das ist wirklich eine Szene, die gar nicht weiter wichtig ist. Da würde ich sagen, na klar, das passt man sprachlich an. Da steckte eventuell kein tiefgehender Rassismus dahinter, als Ottfried Preußler es damals geschrieben hat, sondern er hat das möglicherweise tatsächlich, weil er in einer rassistischen Zeit lebte, auch ohne selber Rassist zu sein, für normale Sprache gehalten. Und Man weiß es nicht genau, aber angeblich hat er selber vor seinem Tode ja noch das autorisiert und gesagt, ja, für ihn ist das völlig in Ordnung, dass das geändert wird. Die Aufregung war dieselbe. Also da wird von Denkverboten gesprochen und ich frage mich, also wenn das Denkverbot da anfängt, wo ich diskriminierende Wörter aus Kinderbüchern entferne, ich frage mich auch, was für ein Textverständnis diese Leute haben. Also ob die, bei Pippi Langstrumpf, ist eine Übersetzung aus dem Schwedischen. Da ist es eine Übersetzung und da hat jemand mal entschieden, dieses Wort zu verwenden für eine Übersetzung. In der englischen Ausgabe, in der englischen Übersetzung von 1950, da stand das Wort nie drin. Da wurden die als Kannibalen bezeichnet, diese Südsee-Insulaner da. Das ist irgendwo auch rassistisch. Also die Idee des Kannibalen ist auch rassistisch. Da muss man auch drüber nachdenken, vor allen Dingen, weil in den Büchern kein Kannibalismus beschrieben wird, aber sozusagen krass rassistische Sprache konnte aus irgendeinem Grund in der englischen Übersetzung schon 1950 vermieden werden. In Deutschland hat es bis 2009 gedauert, bis Astrid Lindgrens Erben endlich eingewilligt haben, dass diese sprachliche Anpassung vorgenommen wird. Noch ein anderer Fall sind so Fälle wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da geht es um die historische Beschreibung, relativ akkurate historische Beschreibung einer bestimmten Epoche und der Sprache dieser Epoche. Da bin ich tatsächlich der Meinung, da sollte man nicht an die Sprache rangehen, weil das sozusagen die Geschichte verfälschen würde. Das ist ja eine realistische Geschichte in eine realistische historische Beschreibung eingebettet. Wenn man da anfängt, das ist dann quasi historischer Revisionismus, wenn man so tut, als ob die Leute in den Südstaaten zur Zeit der Sklaverei alle politisch korrekte Sprache verwendet hätten. Aber natürlich waren das eigentlich nie Kinderbücher. Warum die in Deutschland als Kinderbücher gesehen werden, ist mir auch nicht ganz klar. Und man muss sich natürlich fragen, ob man die, also auch 10-, 12- oder sogar 14-Jährigen unkommentiert hinlegen kann. Also ohne klarzumachen, dass dort im Prinzip ein Sittenbild einer bestimmten Gesellschaft gezeichnet wird.
Wo würden Sie denn sagen, fängt das Denkverbot an? Also Sie sagen ja, dass es im Zusammenhang mit Ottfried Preußler und Pippi Langstrumpf da was zu ändern, das als Denkverbot zu bezeichnen, dass es lächerlich ist. Wo würden Sie denn sagen, dass Political Correctness tatsächlich in Denkverbote mündet?
Naja, wenn ich mir die USA angucke, wo tatsächlich so Entscheidungen getroffen werden, wie dass Tom Sawyer oder Huckleberry Finn in öffentlichen Bibliotheken nur noch in sprachlich zensierter Version stehen dürfen, dann würde ich zumindest sagen, hier muss man anfangen, etwas aufzupassen. Hier muss man ein bisschen kritisch nachhaken. Ein noch extremeres Beispiel ist eine Geschichte, einer der Sherlock Holmes Romane, in dem es um Mormonen geht unter anderem. Da kommen Mormonen vor, die werden eigentlich relativ realistisch dargestellt, aber überhaupt nicht schmeichelhaft natürlich. Und da ist es auch so, dass es Bibliotheken gibt, Schulbibliotheken, die diese Bücher dann aus dem Verkehr ziehen, mit einem Hinweis sozusagen auf religiöse Rücksichtnahme. An der Stelle wird es, glaube ich, gefährlich. Ich weiß nicht, ob man hier schon von Zensur sprechen muss. Eine Schulbibliothek kann im Prinzip selber entscheiden. Es ist ja sogar ein Stück weit nachvollziehbar. Also solange es Mormonen gibt, die dort dann auch auf die Schule gehen, haben die auch ein Recht darauf, sozusagen nicht schlechter dargestellt zu werden als andere Religionen oder dieselbe Rücksicht einzufordern. Aber natürlich muss man gucken, wenn man hier jede Befindlichkeit jeder selbstdefinierten Bevölkerungsgruppe in irgendeiner Form berücksichtigen will, dann hat man am Schluss eine leere Schulbibliothek. Also deshalb ist nicht nur der Unterschied wichtig zwischen individueller Beleidigung und der Beleidigung von Bevölkerungsgruppen, sondern man muss auch immer die Frage stellen, wer stellt denn eine Bevölkerungsgruppe dar, die für sich in Anspruch nehmen kann, nicht diskriminiert zu werden. Deshalb muss das diskutiert werden können. Und es ist schon so, dass es so eine Art, also diese Unterschiede, die werden in der Diskussion häufig verwischt. Und man muss sicher, also der Linken, also emanzipatorischen, progressiven Linken auch manchmal vorwerfen, dass dort so eine Art Strategie gefahren wird, die sagt, lieber zu viel Rücksichtnahme als zu wenig. Was ja auch, wenn man so sagt, erstmal nicht falsch ist, aber was irgendwann dazu führt, dass bestimmte Dinge tatsächlich, Inhalte nicht mehr geäußert werden dürfen, dass Kritik nicht mehr geäußert werden darf, dass man über das Kopftuch quasi so diskutiert, als sei es dasselbe wie Hautfarbe. Und das ist schlicht nicht der Fall. Und wenn man an der Stelle absolut wird und Das ist leider manchmal so. Also ich denke, es ist viel seltener so, als dass die Kritiker darstellen, aber es ist manchmal so. Man muss es zugeben, ich habe es auch schon erlebt. Da ist Trennschärfe nötig, da ist auch die Bereitschaft nötig, dann eben im Zweifelsfall lieber doch einmal etwas Verletzendes zu sagen und sich dann dafür zu entschuldigen, wenn man merkt, dass es tatsächlich verletzend war, als sozusagen aus so einer Art vorauseilender Rücksichtnahme lieber gar nichts mehr zu sagen.
Zurückhaltendere Berichterstattung in der Flüchtlingsthematik gegeben hat. Ist es nicht so, dass wenn der Punkt kommt, an dem sich das ändert, an dem also auch mehr vielleicht negative Beispiele in den Fokus rücken, dass man als Rezipient überrollt wird, also plötzlich der Effekt eintritt, dass das geballt kommt, was vorher vielleicht etwas ausgeblendet worden ist?
Also hier haben wir es ja mit einem ganz interessanten und sehr, sehr komplexen Problem zu tun. Das Interessante ist ja, dass die Berichterstattung in den Medien, die findet ja nicht in einem Vakuum statt. Also wenn es tatsächlich so ist, dass Medien über bestimmte Dinge positiver berichtet haben, als sie es hätten tun sollen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Mhm. Aber wenn es so wäre, dann könnte man sagen, ja, ist das nicht eventuell sogar gerechtfertigt? Denn die Medien haben ja irgendwo eine gewisse Verantwortung und in einer extrem aufgeheizten Stimmung, in der es eine große Bewegung, also es ist eine Minderheit, aber es ist eine große Minderheit in der Bevölkerung, die jetzt inzwischen sehr enthemmt und sehr schamlos und sehr offen Hetze betreibt gegen ganze Bevölkerungsgruppen, muss man sich als Medienmacher nicht fragen, wenn ich eine bestimmte Geschichte auf eine bestimmte Art berichte, liefere ich dann dieser Gruppe anekdotische Beispiele, mit denen die ihr Weltbild weiter ausbauen können. Mhm. Vor allen Dingen, wenn das eine Gruppe ist, die sich immer genau diese Berichte rausgreift und alles andere als Lüge bezeichnet. Ja. Ja? Das heißt, ich muss mir immer klar machen, in welcher gesamtgesellschaftlichen Diskussion bin ich tätig als Medium und habe ich dann nicht auch die Verantwortung, sozusagen Gegenbeispiele in die Diskussion einzubringen. Also ist es nicht irgendwo, ich darf nichts erfinden, aber ist es nicht wichtig zu sagen, wo sind positive Dinge, über die ich berichten kann? Ich bin mir gar nicht so sicher, dass über die negativen Dinge nicht berichtet wurde. Also das Feuilleton scheint mir voll zu sein, und zwar schon lange vor der Silvesternacht, von einer sehr konservativen, etwas auf Panikmache, auf Kulturpessimismus, auf Untergang des Abendlandes ausgerichteten Stimmung. Mhm. Das wird selten gegen Flüchtlinge, gegen einzelne Flüchtlinge oder gegen die Flüchtlinge als Gruppe geäußert, sondern quasi gegen die Flüchtlinge als Idee. Die werden zu einem abstrakten Konzept, was aber irgendwie trotzdem unser Land und unsere Werte bedroht. Mhm. Ja, diese ständige gebetsmühlenartige Wiederholen, dass die Flüchtlinge sich an unsere Werte halten müssen. Ja, das ist ja, es gibt ja keinen Feuilleton-Artikel, in dem das nicht dreimal drinsteht, als ob die das nicht tun würden, ja, als ob die Mehrheit das nicht tun würde. Also wenn man ständig sagt, die müssen sich an unsere Werte halten, suggeriert man damit auch ständig, dass sie es nicht tun. Und deshalb würde ich fast sagen, dass die Medien, also wenn ich die Medien kritisieren sollte, würde ich fast sagen, also es wird viel zu viel Meinungsmache betrieben. Es werden generell es findet gewisserweise in der gesellschaftlichen Diskussion viel zu wenig faktenorientierte Diskussion allgemein statt. Mhm. Das werden weder positive noch negative Dinge in irgendeiner Form objektiv dargestellt mit derselben Intensität, mit der die Meinungen dargestellt werden. Mhm. Also wer die objektive Berichterstattung sucht, findet die. Ich will auf gar keinen Fall hier eine allgemeine Medienkritik betreiben. Ich würde sagen, die allermeisten Medien, selbst Medien, mit denen ich mich politisch nicht auf einer Linie sehen würde, die Welt zum Beispiel, wo alles, was an Meinungen drinsteht, furchtbar ist aus meiner Sicht, ist, was die Berichterstattung angeht. Wenn ich mir die tatsächliche Tagesberichterstattung angucke, scheint mir das relativ ausgewogen. Da wird über Probleme berichtet, da wird auch über positive Dinge berichtet. Im gesellschaftlichen Diskurs, da überwiegen dann aber immer so ausgewählte Themen, also Einzelthemen, einzelne Ereignisse werden genommen, um da Verallgemeinerungen draus zu machen. Und das ist natürlich, das ist was, wo die Medien einfach gegensteuern könnten, ohne dass ich sagen würde, dass sie furchtbar viel falsch gemacht haben, aber sicher aktiver versuchen könnten, zum Beispiel eine Diskussion innerhalb dessen, was wir als Gesellschaft für akzeptabel halten, also die Meinungen, die innerhalb der Gesellschaft unterschiedlich, aber akzeptabel sind, vielleicht stärker miteinander in den Dialog zu bringen und die extremen Meinungen vielleicht etwas wegzulassen oder denen nicht ganz so viel Raum einzuräumen.
Man kann aber schon den Eindruck haben, dass vor den Silvesterereignissen auch seitens der Politik die Situation sehr positiv dargestellt worden ist. Da ist häufig in den Vordergrund gerückt worden, dass viele der Migranten, die zu uns kommen, sehr gut ausgebildet sind und dass später so eine Art Umkehr stattgefunden hat, dass es dann plötzlich hieß, wir kriegen einen Querschnitt aus den Gesellschaften und dabei sind eben nicht nur Menschen, die wir alle gut finden, sondern da sind eben auch Kriminelle dabei und Leute, die etwas tun, das wir vielleicht nicht gut heißen. Da gab es dann den Begriff von, wir kriegen kein Best-of.
Ja, eine Sache kann man ja beobachten und das ist, dass in den Medien häufig Berichterstattung so verstanden wird, dass politische Akteure oder, also das können Individuen sein oder Organisationen, Parteien oder Ministerien, die geben Pressemeldungen raus und das wird dann berichtet. Es wird nicht unbedingt kritiklos weitergegeben, aber es wird im Prinzip berichtet, als ob das ein Ereignis wäre und nicht nur eine Aussage. Also wird sozusagen die Pressemeldung selber wird als Tatsache, also es wird gesagt, das ist das, was das Ministerium gesagt hat, aber es wird nicht recherchiert, ob das auch tatsächlich stimmt. Und das heißt natürlich, solange die Politik ein Interesse daran hatte, ein legitimes Interesse auch, die positiven Seiten, in der Politik hat man gesehen, hier, wir haben hier eine große Herausforderung, wir haben hier eine Situation, die wird so oder so schwierig, die wird finanziell schwierig, die wird infrastrukturell schwierig, weil wir halt auch einfach nicht darauf vorbereitet waren. Und wir müssen irgendwie die Stimmung in der Bevölkerung, also zumindest neutral oder offen halten. Da ist natürlich dann Interesse daran, auch die positiven Seiten und die Chancen, die ja da sind, zu zeigen. Und über das Negative vielleicht nicht so zu reden. Vor allen Dingen, wenn es eben, da sind wir ja wieder an dem Punkt, einen rechten Rand gibt, der nichts anderes tut, als von morgens bis abends über das Negative zu reden. Es ist halt sehr schwer, in so einer Situation dann zu sagen, wir führen jetzt eine ganz neutrale Debatte und wir reden über die Vorteile und die Nachteile, wenn da am rechten Rand Leute stehen, die ganze Zeit sagen, das sind Krimigranten und Rapefugees und das sind sowieso alles, das ist nur die Vorhut der islamischen Invasion und wie will man da eine vernünftige, ausgewogene Debatte führen? Dann wird einem das irgendwann aufgezwungen und das ist der Eindruck, den ich so ein bisschen hatte, dass die einige wichtige politische Akteure dann Panik gekriegt haben, nachdem die Berichterstattung mit einigen Tagen Verzögerung nach Silvester kam, Panik hatten, als Menschen dazustehen, die Dinge verschweigen und dann, wie es schon mehrfach der Fall war, wie es auch war, als Pegida die größten Demonstrantenzahlen hatte, dann zu sagen, ja, wir müssen auf die Leute zugehen, wir müssen deren Sorgen, wie man das dann immer so schön umschreibt, ernst nehmen. Und dann wurden diese Dinge aufgegriffen. Wenn die Politik das aufgreift, dann greifen das auch die Medien auf. Und dann ist es natürlich auch so, dass bestimmte ideologische Konstellationen in der Medienlandschaft den Zeitpunkt gekommen sehen, um auch aus zum Teil ganz, ganz anderen Motiven vermutlich, weil sie zum Beispiel die Chance sehen, eine Kanzlerin, die ihnen nicht lieb ist, zu stürzen oder so. Also auch auf diese Art der Berichterstattung einsteigen. Also wir haben da eine sehr komplexe Dynamik. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, vor Köln, vor der Silvesternacht in Köln ist alles nur positiv geredet worden und danach negativ ist. Das ist auch wieder so ein, also diese Idee selber ist so eine mediale Geschichte, die zurzeit ununterbrochen im Feuilleton wiederholt wird. Und irgendwann wird das so eine Art gesellschaftliche Wahrheit. Ja, dann akzeptieren das alle. Also Publizistik oder Politikwissenschaftler können ja erst mit einem gewissen Abstand dann gucken, ob das wirklich stimmt. Also dann kann man die Zeitungsarchive durchgehen, dann kann man das alles kategorisieren und dann kann man gucken, stimmte das denn überhaupt? Oder war das selber nur ein Narrativ? Das Narrativ, dass wir jetzt endlich über die Probleme reden müssen, über die vorher niemand geredet hat. Man sieht es aber immer wieder. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir quasi große Fluchtbewegungen nach Europa hinein und nach Deutschland hinein haben. Also in dem Sinne würde ich, also ich würde da sehr vorsichtig sein. Diese Verklärung der Flüchtlinge, die angeblich in den Medien stattgefunden hat, also das ist was, was im Nachhinein da zum großen Teil reininterpretiert wird. Es geht nicht so sehr um das Ereignis, es geht dann um, das nimmt ein Eigenleben an, ja. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen können, ja, und das ist eben ein Teil, es ist quasi fast egal, ob das stimmt oder nicht. Es wird Teil der gesellschaftlichen Realität, weil es Teil des Diskurses ist. Und da sehen wir wieder, wie wichtig Sprache ist, ja, weil es ist eigentlich nur ein sprachliches Phänomen. Es ist eine Erzählung, der wir im Moment alle hinterherlaufen. Und die ist sprachlich und ist deshalb auch durch Sprache beeinflussbar.
Haben Sie denn Veränderungen in der Sprache festgestellt in den Medien, jetzt bleiben wir mal beim Thema Flüchtlingskrise? Und wie zufrieden sind Sie mit der Sprache in den Medien? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, da ist man zu undeutlich und vielleicht lässt sich durch Political Correctness dazu, durch den Gedanken dazu treiben, zu schwammig zu werden, Sachen nicht zu benennen?
Also was den Umgang mit Sprache angeht und auch die Fähigkeit zur Selbstkritik beim Umgang mit Sprache, da würde ich den Medien eigentlich sogar im Vergleich, also da ist mein Eindruck eher, dass man den Medien heute ein besseres Zeugnis ausstellen könnte als vor einigen Jahren. Also es ist in den Medien angekommen, die Idee, dass Sprache ein Teil der Verantwortung ist, die man hat als Medienmensch. Egal ob als Organisation, als Redaktion oder als einzelner Journalist oder einzelne Journalistin. Es wird darüber diskutiert. Also die DPA benutzt so ein Wort wie Asylkritiker. Dann kommen einige Journalisten und ich habe dann ja auch Stellung dazu bezogen und weisen darauf hin, dass das Wort Asylkritiker eigentlich ein Euphemismus ist, der in der rechten Szene entstanden ist, um sozusagen die eigene Position zu legitimieren. Ja, dann wird in den Medien tatsächlich Selbstkritik geübt an diesem Begriff und es wird nach Alternativen gesucht. Ein interessantes Beispiel ist zum Beispiel das Wort Flüchtling, das aus meiner persönlichen Sicht nicht besonders problematisch ist, aber das von einer Reihe von Aktivistinnen und Aktivisten und Organisationen, die sich mit Flüchtlingen befassen, als problematisch betrachtet wird. Und es wird die Alternative Geflüchtete vorgeschlagen. Und die hat sich in relativ kurzer Zeit auch in den Medien zumindest als Alternative neben dem Wort Flüchtling etabliert. Das hätte ich mir auch, ich kann es nicht beweisen, aber ich würde sagen, das wäre auch vor 20 Jahren nicht ohne weiteres möglich gewesen. Mhm. Dass aktivistische Sprachplanung sozusagen so schnell auch Effekte auf die Medien hat. Wo ich finde, dass man wirklich kritisch sein kann und wo eine Verrohung der Sprache auf jeden Fall in den letzten Monaten wieder stattgefunden hat, das ist keine lineare Bewegung, das ist immer so ein Auf und Ab, das ist in der Politik. Also wie viele eigentlich demokratische Parteien, die Sprachmuster aufgreifen, die sprachlichen Argumentationsmuster aufgreifen von rechts außen, das finde ich schockierend. Also dieses ständige Beharren auf einer Obergrenze zum Beispiel, das ist ja nichts anderes als vor 10 Jahren oder in den 90er Jahren hieß es halt, das Boot ist voll und heute heißt es, wir brauchen Obergrenzen, aber das ist dieselbe Rhetorik, die ist falsch. Ich vermute, dass die meisten Politikerinnen und Politiker demokratischer Parteien, die so argumentieren, auch genau wissen, dass das falsch ist. Die wissen genau, dass wir von einer tatsächlichen finanziellen, infrastrukturellen oder gar auf den Platz bezogenen Obergrenze so meilenweit entfernt sind und das auch völlig ausgeschlossen ist, dass das jemals erreicht wird in absehbarer Zeit, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, darüber zu reden. Das heißt, es ist hier eine Rhetorik, die hat man sich vom rechten Rand aufdrängen lassen, die Angst, dass uns der Platz zum Leben genommen wird. Das finde ich schockierend. Ich finde es schockierend, generell, wie die CSU sich entwickelt hat. Die stand schon immer am rechten Rand, für mich ganz rechts außen, aber irgendwo hatte ich immer das Gefühl, also ich hatte zumindest in den letzten Jahren das Gefühl, dass sie etwas friedlicher geworden waren, etwas produktiver, aber seit Seehofer mit so Sprüchen kommt wie wir verteidigen die Sozialsysteme bis zur letzten Patrone oder soweit Dobrindt oder wer das war, sagt, wer betrügt, der fliegt, oder vielleicht war das auch Seehofer. Also diese Art von markigen Sprüchen, die im Bierzelt vielleicht akzeptabel sind, wenn man den noch halbwegs für Argumente zugänglichen rechten Rand noch mit einsammeln will, aber die auf jeden Fall in keine öffentliche Pressekonferenz oder so gehören, dass das auch inzwischen mit so einer enthemmten Selbstverständlichkeit dort gepflegt wird, diese Art von Sprache, das finde ich schockierend. Mhm. Das ist mir auch völlig schleierhaft, warum das niemandem, also warum noch nicht einmal diesen Akteuren auffällt, wie gefährlich das ist. Und warum auch diesen Akteuren nicht klar ist, dass man damit Sprachmuster der extremen Rechten legitimiert und damit auch die Positionen der extremen Rechten legitimiert. Das heißt, die werden noch nicht mal das erreichen, was sie wollen, nämlich die Wähler für sich einfangen, sondern es ist im Prinzip nur so, dass man sagt, naja, wenn sogar Sigmar Gabriel solche Sachen sagt, wenn sogar Angela Merkel sagt, wer sein Gastrecht missbraucht, muss gehen, wenn sogar Horst Seehofer von Patronen redet, mit denen man die Sozialsysteme verteidigt, ja, warum regen sich die Leute dann eigentlich über Frauke Petri so auf, wenn sie sagt, an den Grenzen muss im Extremfall auch Waffengewalt eingesetzt werden. Also der Schritt zu dieser Aussage, die sicher nochmal einen Schritt weiter ins Extreme geht als die anderen, aber es ist halt nur ein Schritt. Es ist keine Riesenkluft zwischen dem, was dort gesagt wird. Das finde ich schockierend, das finde ich beängstigend. Da ist mit Political Correctness auch gar nichts zu machen, sondern da geht es eigentlich um die Vermeidung von hetzerischen, rechten, menschenfeindlichen Sprach- und Argumentationsmustern.
Nun kann man Politikern unterstellen, dass sie, wenn sie solche Begriffe benutzen, von Obergrenzen sprechen, dass sie eben eine möglichst breite Wählerklientel ansprechen wollen, dass sie auch vielleicht sogar was Positives im Sinn haben, nämlich auch Bevölkerungsschichten zu beruhigen, ruhig zu halten, vielleicht auch zu signalisieren, wir nehmen eure Sorgen ernst, ihr müsst nicht Richtung AfD gucken, sondern wir wissen schon darum. Wie würden Sie denn Politiker als Sprachwissenschaftler beraten?
Es ist völlig klar, die Idee, dass ich Menschen, die irrationale Positionen vertreten, ob aus echter Angst oder aus der Hoffnung, damit für sich selber einen Vorteil herauszuschlagen oder einfach aus einem anerzogenen Menschenhass, den sie nicht mehr loswerden. Also die Idee, dass ich diese Leute irgendwie für gemäßigtere Positionen zurückgewinnen kann, indem ich ihre Sprachmuster übernehme, die halte ich für so absurd, dass ich mir nicht vorstellen, also dass ich nicht verstehen kann, warum es jemanden gibt, der das glaubt. Und ich frage mich auch, ob es jemanden gibt, der das glaubt. Die Geschichte hat das gezeigt, dass das nicht funktioniert. Also was würde es heißen, die Sorgen ernst zu nehmen einer Bevölkerungsgruppe? Da ist eine Bevölkerungsgruppe, die hat Angst, dass ihnen etwas weggenommen wird, wenn hier zu viele Flüchtlinge ins Land kommen. Ja, die Sorgen nehme ich nicht ernst, indem ich dieser Bevölkerungsgruppe sage, ja, genau, und deshalb müssen wir eine Obergrenze einführen. Dann bestätige ich nämlich diese Sorge, sondern diese Sorge kann ich bestenfalls bei den Leuten, die überhaupt noch für Argumente zugänglich sind, dadurch verkleinern, oder ich kann dadurch eine gewisse Beruhigung erzielen, indem ich klar mache, dass das nicht passieren wird, indem ich meinetwegen transparent mache, woher das Geld kommen soll. Indem ich zugebe vielleicht, ja, wir haben viel zu wenig in Infrastruktur investiert in den ganzen letzten Jahren. Es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Wohnungsnot, es gibt soziale Ungleichheit, die gab es längst bevor das Land große Zahlen von Flüchtlingen aufgenommen hat. Und wenn wir die bekämpfen würden, dann könnten wir zumindest die Leute, die legitime Angst haben, die wirklich Angst haben müssen, etwas zu verlieren, weil sie sowieso so gut wie nichts haben, die könnten wir dadurch beruhigen. Also warum nicht zum Beispiel ein massives Wohnungsbauprogramm, wo nicht nur für die Flüchtlinge Wohnungen gebaut sondern für jeden, der Wohnungen braucht. Sondern stattdessen wird gesagt, wir brauchen Obergrenzen. Stattdessen wird gesagt, ja, wir geben der Türkei Geld, damit die uns die Flüchtlinge vom Hals hält. Also in der Vorstellung, dass das irgendjemanden beruhigt. Aber den Leuten, die wirklich Ängste haben, nehme ich ihre Ängste damit nicht. Die stehen genauso schlecht da, wie sie vorher dastehen. Die werden dann höchstens merken müssen, es lag gar nicht an den Flüchtlingen. Dann suchen sie sich den nächsten Sündenbock. Die Leute, die irrationale Ängste haben und damit also irrationale Ängste und vielleicht auch einen irrationalen Hass, nämlich die so tun, als ob sie etwas verlieren, wobei man gar nicht weiß, was das überhaupt sein soll, was sie verlieren, die kann ich auch nicht beruhigen, indem ich von Obergrenzen rede, denn die haben, deren Hass und deren Angst sind ja irrational. Das heißt, ich kann nicht durch rationale Argumente, selbst wenn ich die Obergrenze zu einer rationalen Idee ausbaue, kann ich dadurch niemanden beruhigen. Das sind ja Leute, die überhaupt nicht betroffen sind. Also, dass gerade in Sachsen und gerade in Dresden diese Pegida-Bewegung so groß war, wo, wenn man sich den Anteil von Migranten, Flüchtlingen oder sonstigen sozusagen nicht schon immer dort lebenden Menschen anguckt, der ist kleiner als fast sonst irgendwo in der Republik. Wenn dort die Ängste besonders groß sind, dann sind die nicht rational und dann darf ich die nicht bestätigen, sondern dann muss ich denen etwas entgegenhalten.
dann muss ich sagen, ja, dann sag doch mal, wo ist denn, was ist denn das konkrete Problem? Dann zeigt mir doch mal, was habt ihr denn verloren? Ich werde keine dieser Gruppen einfangen, indem ich ihnen nach dem Mund rede. Und das ist vielleicht so ein Problem. Also die Idee, dass ich die als Wähler für mich gewinnen kann, wenn ich ihnen nach dem Mund rede, aber die, da ich sie als Wähler nicht gewinnen kann, sollte ich wenigstens versuchen, dass ich nicht woanders Wähler verliere, indem ich Leuten nachlaufe, die ich sowieso nicht erreichen kann. Ja, als Sprachwissenschaftler, was rate ich, wenn ich mal gefragt werde, ab und zu mal passiert es, dass ich auch aus der Politik gefragt werde, ja, wie sollen wir denn das machen? Da würde ich sagen, ihr müsst euch als erstes überlegen, was ihr aussagen wollt. Wollt ihr aussagen, dass Flüchtlinge nur bis zu einem bestimmten Punkt ins Land gelassen werden? Dann müsst ihr euch mal klar machen, was das bedeutet. Da müsst ihr im Prinzip lügen, um das verkaufen zu können. Denn die Konsequenzen, wenn ihr die deutlich machen würdet, ihr die Mehrheit der Gesellschaft hättet, ihr gegen euch. Ihr würdet vielleicht einen extremen Rand zufriedenstellen, aber es bedeutet Tod und Unglück für viele Menschen, wenn wir hier Obergrenzen einführen. Was wollt ihr wirklich? Ihr wollt vielleicht, dass die Leute das als Chance begreifen. Also müsst ihr euch eine Position überlegen und dann müsst ihr euch ein Sprachbild überlegen, das diese Position vermitteln kann. Statt zum Beispiel von Flüchtlingswellen oder von einer Flut von Asylbewerbern zu reden, also dieses Katastrophenszenario oder wie Schäuble das dann auch noch gemacht hat von einer Lawine, müsst ihr euch überlegen, was gibt es für positive Bilder? Also und da kommt ja zum Teil diese Idee mit den Ressourcen her, also die Idee, dass das alles hochgebildete Facharbeiter und Ärzte und Rechtsanwälte sind. Also es war ja sozusagen ein Versuch, etwas, was wirklich da ist, zu übertreiben, um irgendwo zu zeigen, hier ist eine Chance vorhanden. Ist natürlich falsch, wenn man an der Stelle übertreibt. Man darf nie Spin betreiben, würde ich sagen, sondern man muss immer versuchen, eine ehrliche Position zu bewahren, aber die in einem vernünftigen Sprachbild zu vermitteln. Sozusagen, gerade wenn man Leuten, die Angst um ihre Heimat haben, ja, die sagen, unsere deutsche Heimat, da könnte man sagen, naja, ihr habt wenigstens eine deutsche Heimat. Diese Leute haben keine Heimat mehr, denn da ist nur noch Schutt und Asche übrig. Und das ist ja interessanterweise was die Band Freiwild, denen man ja sicher keine ausländerfreundlichen Positionen zuschreiben möchte, mal getan hat und über diese Idee der Heimat, über dieses Bild der Heimat gesagt hat, es sind Leute, die ihre Heimat verloren haben. Mhm. Und gerade ihr, unsere Fans, ihr wisst doch, wie wichtig uns und euch Heimat ist. Mhm. Diese Leute müssten euch doch willkommen sein. Die haben keine Heimat mehr. Wir wissen, dass Heimat das Wichtigste ist. Diese Leute müssen wir aufnehmen. Wenn Freiwild das macht, hat das natürlich einen üblen Beigeschmack. Mhm. Aber wenn die Politik rechtzeitig nachgedacht hätte, hätte man da vielleicht eine positive Version draus machen können. Also eine nicht mit rechter, völkischer Rhetorik durchwachsene Idee von Heimat, sondern eine Idee von Heimat als einem Ort, an dem man sich sicher fühlen kann. Ja.
Darüber, was Heimat ist und was sich daraus vielleicht in naher Zukunft neu zusammensetzt, sprechen wir gerne beim nächsten Mal. Für heute danken wir unserem Gast Anatol Stefanowitsch recht herzlich. Vielen Dank. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.